Rückseiten.
Ja, guten Tag, Frau Rode-Schmalz. Wir sprechen heute über dieses Buch, ein erweitertes, neu aufgelegtes, interessantes Buch, heißt Eiszeit, wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist. Ja. Darüber wollen wir sprechen. Was sind denn die wichtigsten Beobachtungen und Thesen, die Sie uns damit vermitteln wollen?
Ich habe im Grunde genommen in dem Buch Eiszeit sowas wie eine Chronologie versucht. Und Chronologie und Zusammenhänge, also von der Sowjetunion zu Russland, die Konflikte in Syrien, natürlich der in der Ukraine. Und alles versucht eben in Zusammenhang zu sehen und mit dem Erfahrungshintergrund aus russischer Sicht. Zum Beispiel ein Kapitel auch mit dem Titel »Wer bedroht wen?« und habe versucht, dann mal die Militärpotenziale der NATO und die Russlands gegenüberzustellen, was schwierig genug ist, aber doch ein paar Dinge halt mal ohne ideologisierend oder ohne moralisierend einfach gegenüberzustellen, um das ein bisschen auf.
Und da kommt raus, dass die NATO um vieles.
Ja, erstaunlicherweise. Ja. Auch alleine, wenn man sieht, was die Stützpunkte Russlands außerhalb des eigenen Landes betrifft. Das sind 11, wenn ich das richtig erinnere.
Bei den anderen sind es 730 alleine bei den Amis.
Sind ja 800 oder 800, was. Ne? In 70 Ländern der Welt. Und die meisten, die Russland hat, sind in unmittelbarer Nähe ihres Landes und so. Also das sind alles so Dinge. Und halt mit, was Sicherheitspolitik betrifft und die Vorstellungen dazu, die habe ich versucht einfach mal so auseinanderzudröseln.
Also im Untertitel sprechen Sie ja etwas ganz Wichtiges an, was mich an meine Kindheit und Jugend erinnert hat, nämlich Sie sprechen davon, dass Russland dämonisiert wird. Ich war 13, als diese Plakat in Deutschland erschienen ist.
Ja, das kenne ich auch.
Ja. Das kennen Sie noch.
Ja, das kenn ich.
Da ist hier oben der Kopf, ja? Da ist diese Augen und alles das, da ist die ganze Dämonisierung schon drin, und das ist von 1953. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, und das hat uns, ich bin ja ein bisschen älter als Sie, ich war damals gerade 15 Jahre alt und schon politisiert, und das war einer der Gründe, warum ich Zugang zu Gustav Heinemann und diesen Leuten von der damaligen GVP fand, die sich gegen diese Dämonisierung wandten. Aber sie ist dann, wie ist die weitergelaufen?
Ich meine, die Dämonisierung war ja ein Charakteristikum des Kalten Krieges, völlig klar. Dann kam halt unter Gorbatschow eine Phase, wo das plötzlich weg war, wo unter dem Begriff Gorbimanie der Rest der Welt dachte, Deutschland dreht völlig durch. Das war aber nur ein, ich habe das glaube ich im Buch auch so gesagt, ein Wimpernschlag der Geschichte. Und dann ist es sofort wieder zurückgekommen, weil die alten Feindbilder des Kalten Krieges, die waren eben nicht weg.
Ich will noch mal ein bisschen korrigierend unterbrechen, weil wir ja, es vielleicht ganz wichtig auch und interessant anzumerken, wie wechselhaft das war. Nämlich es wurde auch schon in den 60er Jahren, das beschreiben Sie auch in dem Buch, ja begonnen, mit dieser Dämonisierung aufzuhören. Und die wichtigste Aussage der Regierungserklärung des ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler Willy Brandt hieß in Bezug auf Russland, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Und darauf folgte ja ein Jahr später schon der Moskauer Vertrag. Das heißt, wir haben keine kontinuierliche Linie.
Da bin ich jetzt so drüber gegangen, mit Blick auf heute. Da haben Sie natürlich völlig recht. Und diese neue deutsche Ostpolitik hat ja im Prinzip für alle Beteiligten nur Vorteile gebracht. Humanitär, wirtschaftlich, also allen hat es gut gegangen. Insofern finde ich es, um das vielleicht vorzuziehen, insofern finde ich es auch so infam, dass in der politischen und medialen Diskussion oftmals jetzt den sogenannten Entspannungspolitikern vorgeworfen wird, mit Schuld am Krieg zu sein. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn sie sich weiterhin durchsetzen können, dann wäre es wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Was die Dämonisierung betrifft, das ist vielleicht folgender Gedanke. Wenn man, nachdem der Ost-West-Konflikt beendet war, so Ende der 90er Jahre, kann man ja sagen, Ende der 80er Jahre, Da ging es ja darum, der Kalte Krieg ist beendet und dann hieß es von westlicher Seite immer, wir haben den Kalten Krieg gewonnen. Mhm. Und das ist etwas, was mich damals schon elektrisiert hat. Denn wenn eine Seite behauptet, wir haben den Kalten Krieg gewonnen, dann ist der Kalte Krieg nicht vorbei. Mhm. Wenn ein kalter Krieg vorbei ist, dann müssen sich beide Seiten als Gewinner fühlen dürfen und das war nicht der Fall.
Das ist nicht, versucht worden und... Ja, dann ist es 1990, würde ich mal sagen, ist es versucht worden, 89 und 90.
Ja.
Und da gab es ja unglaubliche Hoffnungen ja. davon, wirklich so etwas wie einen dauernden Frieden herzustellen. Ne?
Zu der Zeit war ich ja Korrespondentin in Moskau von 87 bis 91. Und ich muss immer wieder sagen, die Atmosphäre, die ich da mitbekommen habe, die Kraft, die da in den Menschen war, diese Aufbruchsstimmung, dieses Ärmel hochkrempeln und jetzt machen wir zusammen und wie ja auch Gorbatschow gesagt hat, jetzt bauen wir ein gemeinsames europäisches Haus. Das war alles wunderbar, paradiesisch. Und mir hat damals ein deutscher Politiker gesagt, wir werden den Zeiten der Ost-West-Konfrontation noch hinterher trauern. Und ich habe gedacht, der macht uns nur eher, weil er gesagt hat, die Regionalkonflikte werden die Herausforderungen der Zukunft sein und darauf ist die NATO nicht eingestellt. Ich habe das damals nicht verstehen wollen oder ich habe es nicht verstanden oder ich habe es für, dass er die Stimmung kaputt macht. Ja? Aber im Grunde genommen im Nachhinein war das, finde ich, sehr, sehr weitsichtig, weil es ist ja in der Tat so, dass Regionalkonflikte, die dann entsprechend von den verschiedenen Stellen der Welt besetzt werden, dass die alles zerreißen, egal wo.
Und deshalb hätten wir den großen Konflikt behalten?
Nein, das um Gottes Willen, nein. Er hat nur gesagt, um der Euphorie, die damals so um sich griff, um da das auf einen realistischen Boden zu bringen, so habe ich das verstanden, hat er nur gesagt, wir werden diesen Zeiten nachtrauern, weil die Regionalkonflikte alles unübersichtlich machen. Mhm. Und dieser Ost-West-Konflikt hat ja dieses sogenannte Gleichgewicht des Schreckens, was ja auch etwas Fürchterliches ist, aber eben in gewisser Weise, in Waage gehalten. Aber es war schon so, dass sich beide Seiten darauf verlassen konnten, wenn ich was anfange, dann überlebe ich das nicht. So.
Also 1990 begann dann die bessere Zusammenarbeit. Ich hab in dieser Zeit zum ersten Mal Moskau besucht mit meiner Frau, damaligen Frau, die Schulleiterin war. Und wir sind im Schüleraustausch und Lehreraustausch 1993 nach Moskau gefahren. Heute unvorstellbar, wenn ich heute an die gleiche Schule gehe und frage, ob sie noch ihren Austausch haben, dann gucken die mich wirklich an, als Ruf vom anderen Stern kommen, weil sie daran gar nicht denken, dass es sowas geben könnte. Ich würde später gerne noch mal auf dieser Austausch zusammenkommen. Vorher frage ich aber noch, wann war denn der Bruch dann? Der neue Bruch zum schlechteren Verstehen?
Ich glaube, das ist eine schleichende Entwicklung gewesen mit ein paar Stationen. Und eine Station war mit Sicherheit 2008, Stichwort Georgienkrieg, wo sich ja bis heute die falsche Sichtweise durchgesetzt hat, dass Russland den Georgienkrieg angefangen hat. Das Gegenteil ist der Fall. Das kann man auch nachweisen und mit glaubwürdigen Quellen. Das ist nicht irgendwie so eine Behauptung. Da ging es schon runter und dann natürlich ganz klar 2014, also als die Maidan-Unruhen waren und der Putsch in Kiew. Und dann, ne, als es dann darum ging, dass die Krim nicht mehr zur Ukraine gehören wollte und diese Dinge. Und dann war ja, ab da wurde Russland sanktioniert und ab da wurde Russland für alles eigentlich verantwortlich gemacht.
Würden Sie es für verwegen halten, wenn ich dagegen behaupte, dass schon 2001, am 25. September, als Putin im Deutschen Bundestag redete, die gerade 2 Jahre im Amt befindliche Regierung Schröder schon wusste, dass die Amerikaner ihnen die Verständigung mit Russland, die weitere Verständigung nicht erlauben.
Das würde ich überhaupt nicht für verwegen halten, weil wenn man versucht, Interessen zu analysieren, und da muss man ja auch nicht auf irgendwelche Verschwörungstheorien gucken, sondern da braucht man ja nur in Papiere zu gucken und in Äußerungen, die verbrieft sind, dass es nicht im Interesse der USA ist und war, schon lange nicht, dass eine gedeihliche Zusammenarbeit auf dem eurasischen Kontinent. Weil völlig klar, wenn man das zusammennimmt, dann ist das der einzige wirkliche Konkurrent, der den USA gefährlich werden kann. Das ist etwas, was ich in der Diskussion auch vermisse. Das hat ja nichts mit Anti-Amerikanismus oder sowas zu tun, sondern schlicht und ergreifend damit, dass man eigene Interessen definiert, andere Interessen kennt und dann im Sinne von Völkerverständigung und Friedenssicherung versucht, irgendwelche Schnittmengen zu finden und wenn man die nicht findet, auf zivilisierte Weise die eigenen Interessen zu verfolgen.
Aber dann komme ich noch mal auf die Dämonisierung. Das ist ein wirklich guter Begriff, weil er also jetzt nicht nur an diesem Plakat gezeigt, so eine Stimmungslage, zumindest im konservativen Lager in Deutschland, sehr gut beschreibt. Also die Russen waren immer, also empfand ich das in meiner Kindheit und Jugend, waren immer etwas, was man mit normalen, rationalen Überlegungen nicht begreifen konnte. Sie waren immer so etwas wie der Dämon. Das kann mit den kriegerischen Auseinandersetzungen zu tun haben, kann damit zu tun haben, dass so viele Familien einen Verlust in Russland erlebt haben. Ja? Und dass die Dämonisierung deshalb immer ein reales Fundament in Deutschland fand. Dennoch ist es ja sehr eigenartig, dass man zu dieser emotionalen Gegnerschaft gegriffen hat in Bezug auf Russland.
Ich glaube, es ist eher irgendwie ideologisierend zu begreifen. Denn wenn Sie Krieg ansprechen und die persönlichen Erfahrungen von Menschen, dann ist es ja eher so, jedenfalls ist das meine Erfahrung, dass Männer, die in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten sind, dass die später diese Orte besucht haben oder dass die erzählt haben, dass ihnen russische Menschen geholfen haben zu überleben. So schlimm das alles gewesen ist. Ich glaube nicht, dass das der Punkt für Dämonisierung war. Aber es hängt mit Ideologisierung von allem Möglichen zusammen. Ich glaube auch, dass Deutsche folgendes Problem haben, dass auf der einen Seite eine gewisse Faszination ist. Russische Musik, russische Literatur, Balalaika, russische Seele und sowas alles. Und auf der anderen Seite halt diese ideologisierende Dämonisierung, das passt dann nicht zusammen. Und dann ist es jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber dann ist es vielleicht so wie im richtigen Leben, wenn man etwas liebt und dann enttäuscht wird, dann ist es doppelt schlimm und man überhöht das alles
etwas. Also mit Ideologisierung meinen Sie auch, dass halt Marxismus, Kommunismus, also deshalb ist ja, das auf dem Plakat heißt ja auch, alle Wege des Marxismus führen nach Moskau, also da ist es direkt verbunden. Das ist sehr schlüssig aus meiner Sicht, dass dieser Antikommunismus bei uns halt auch direkt übertragen worden ist in einen Antirussismus.
Genau. Das ist ja auch, wenn man sieht, nach dem Zerfall der Sowjetunion hat der Westen, was immer das genau ist, also die EU, Deutschland auch, im Grunde jeder Sowjetrepublik einen Neustart zugestanden. Man hat allen Sowjetrepubliken irgendwie doch einen Neustart zugestanden, mit Ausnahme von Russland. In Russland war immer die Kontinuität Sowjetunion. Und
die ganze Last der.
Ganz genau. Sie waren ja auch sozusagen der Rechtsnachfolger der Sowjetunion. Und ich denke, dass das auch eine große Rolle gespielt hat, beispielsweise bei der Politik der baltischen Staaten oder Polens oder so. Als die dann Mitglied in der EU geworden sind, dass die Außenpolitik der EU gegenüber Russland von diesen neuen Mitgliedern mitbestimmt wurde, die eben alle noch offene Rechnungen mit Moskau hatten und für die Moskau synonym war Sowjetunion. Das hätte man, finde ich, in der EU früher merken sollen, dass das nicht gut tut. Aber das war mit Sicherheit nicht gegen die Interessen der USA.
Na, das ist ganz richtig analysiert. Man kann das in Balkanländern studieren, also Kroatien, Slowenien und so weiter. Und man kann es in baltischen Staaten studieren. Sie haben offene Rechnungen gehabt und haben das hineingetragen.
Aber das Russland hilft ja nicht, eine vernünftige, konstruktive Politik zu machen.
Also Deutschland gegenüber könnte man als Russe auch sagen, wir haben auch noch viele offene Rechnungen. Wenn man jetzt da raus will, wenn man zu einem neuen Verhältnis kommen will, wenn man die Dämonisierung loswerden will, was würden Sie denn empfehlen?
Wenn ich das wüsste, so genau. Auf jeden Fall, also es geht kein Weg daran vorbei, zu reden. Mhm. Und zwar mit denen zu reden, die da sind. Mhm. Und nicht darauf zu warten, dass irgendwann vielleicht mal einer kommt, mit dem man besser reden könnte. Mhm. Was ich im Übrigen auch für absolut naiv halte, wenn man meint, man muss jetzt nur warten, bis Putin nicht mehr an der Macht ist und dann der Nachfolger. Was glaubt man denn in sogenannten politischen Westen, was glaubt man denn, wie ein Nachfolger aussehen wird nach der Vorgeschichte? Also,
da wollte ich auch fragen, weil das ja ist ja so pauschal immer so eine Annahme, die bei dem Hass auf Putin oder bei der Verachtung oder bei der Aggression, die bei uns auftaucht, wird ja letztlich immer unterstellt, als läge es läge an ihm und es würde besser werden, wenn der weg wäre.
Das ist die nächste Illusion. Kann jetzt nicht für jeden einzelnen Russen sprechen, um Gottes Willen, aber mehrheitlich kann man nicht davon ausgehen, dass Russen in den Startlöchern stehen, um Putin zu stürzen. Hm. Mehrheitlich, das kann man auch Umfragen entnehmen, mehrheitlich geht es den Menschen dort darum, dass ihre Familien vernünftig leben, dass man sich wohlfühlt in seiner Gesellschaft. Und ich habe neulich dazu auch einen Satz gelesen, und der so ungefähr hieß, wie man das dann ideologisch nennt oder politisch nennt, ist eigentlich egal. Mhm. Hauptsache, die Familie kommt zurecht. Es gab, ist jetzt schon eine Weile her, aber eine russische Politologin namens Schulmann, die hat mal auf die Frage, was ist denn das eigentlich da in Russland, Diktatur, Demokratie oder so, mhm. und dann hat sie gesagt, und das finde ich sehr überzeugend, sie hat gesagt, es ist ein hybrides System. Es ist weder Despotie noch Demokratie, es ist ein hybrides System. Sie müssen sich das vorstellen wie eine Firma, die man versucht am Laufen zu halten. Mhm. Und ich glaube, das trifft es am besten. Also, was ich damit sagen will, es ist nicht gut, nicht konstruktiv, für Frieden schon gar nicht und für gedeihliches Zusammenarbeiten auch nicht, so zu tun, als wäre die politische Führung in Russland die einzige Instanz, die das russische Volk davon abhält, mit fliegenden Fahnen in demokratische, westliche Systeme zu wechseln. Ich finde auch, dass eine Gesellschaft selber entscheiden muss, wie schnell sie welche Umbrüche macht. Da muss man sich ja auch nur an die eigene Nase fassen. Wie viel Zeit haben wir gebraucht, um bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft zu integrieren? Also was weiß ich, zum Beispiel die Anerkennung von Homosexuellen oder so. Das haben wir lange gebraucht und wir hatten eine sexuelle Revolution. So. Und sowas dann einem anderen System überstülpen zu wollen und wenn die das nicht so mitmachen, wie wir das möchten, daraus gleich einen moralischen, tiefgründigen Vorwurf zu machen, das finde ich nicht angemessen.
Also ich würde da noch ein bisschen was ergänzen, weil ich mir viele Gedanken über die hiesige Gesellschaft gemacht habe. Dass dies eine Demokratie sei, das würde ich wirklich bestreiten.
Mittlerweile ist es also grenzwertig.
Also ein Land, wo Sie praktisch keine Region mehr haben, wo es nicht ein Zeitungsmonopol gibt, da kann man nicht von einer demokratischen Meinungsbildung sprechen.
Das ist das, was ich auch versuche, wenn ich unterwegs bin, zu sagen. Pressefreiheit wird nicht nur von Diktatoren bedroht, sondern auch von wirtschaftlicher Konzentration. Also
wenn Sie an Ihr eigenes Medier oder Medium denken, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie der runtergekommen ist und nicht mehr das ist, was wir uns eigentlich gewünscht haben oder wünschten. Also deshalb bin ich sehr vorsichtig, wenn ich dann hergehe und oder wenn was Sie nicht machen so pauschal, da ist die Demokratie im Westen und dort ist das die Diktatur oder die das ist heute nicht mehr angebracht. Ich will noch mal ergänzen die Frage, was wäre eigentlich zu tun? Was halten Sie denn von den vielen Initiativen privater, kommunaler Art, die es gab und die, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, zurückgedreht worden sind? Also es gibt Städtepartnerschaften, ja. Es gibt Schulpartnerschaften. wahrscheinlich müsste ich es korrekter formulieren, es gab.
Richtig.
Weil es viele nicht mehr gibt.
Ja, und das wird ja sogar durch, mit Druck von oben verhindert.
Von deutscher Seite?
Ja, ich finde, ja, genau, von deutscher Seite.
Ja.
Ich finde es zum Beispiel abenteuerlich, dass nach 2014 Städtepartnerschaften, die mit der Krim verbandelt waren, wirklich untersagt bekommen haben, diese Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Das ist ja das.
Wer macht denn das in Deutschland?
Den Druck?
Ja, wer übt denn aus? Die Innenminister, die Außenministerin, die Innenministerin oder auf Landesebene?
Gute Frage, es kommt auf jeden Fall aus Berlin. Punkt.
Kommt aus Berlin, kommt nicht von den Ländern.
Kann vielleicht im Einzelfall auch, aber ich weiß es definitiv, dass es da entsprechende Richtlinien auch gibt, die das verhindern.
Also das muss man sich mal vorstellen. Völkerverständigung, Entdämonisierung wäre angesagt und bei uns wird staatlicher Seite verboten, dass ich...
Deswegen, dass man nicht mehr miteinander redet, ist eigentlich der Tod von allem. Ja. Was soll das bringen? Ich habe von Anfang an, der Petersburger Dialog, den es ja auch nicht mehr gibt, fand ich eine gute Initiative, weil eben genau in diesem Rahmen zivilgesellschaftlicher Kontakt gefördert wurde, auf allen möglichen, allen möglichen Bereichen, Wissenschaft, Religion, was weiß ich. Dass es sehr, sehr wichtig war oder ist nach wie vor, finde ich, wichtig, Jugendaustausch zu betreiben. Und wenn Jugendliche sich gegenseitig kennenlernen, sich gegenseitig besuchen, dann ist das für meine Begriffe die beste Investition in Friedenspolitik, weil die dann in der Regel immun werden gegen etwas, was man versucht von oben aufzustülpen, weil sie ihre eigenen Erfahrungen haben und sagen, die kann man anfassen, ohne dass was passiert.
Also das wäre sozusagen eine sehr praktische Empfehlung, auch hier in unserem kleinen Gespräch, dass wir Verantwortlichen für die Jugendarbeit oder Jugendgruppen dringlich empfehlen, dass sie die noch vorhandenen Möglichkeiten sowas ausloten und solche...
Aber das wird nicht stattfinden, weil es wird boykottiert. Und ich meine, Sie brauchen ja nur mal sich zu überlegen, wie kommen Sie denn von hier nach Moskau? Ja, das müssen Sie über die Türkei oder über Dubai oder was weiß ich. Das finde ich, das muss ich jetzt sagen, finde ich abenteuerlich.
Deprimierend, ja. Also ich habe so in meiner Nähe eine gute, noch funktionierende Städtepartnerschaft zwischen Speyer und Kursk. Ich bin befreundet mit dem, der das inszeniert hat und betrieben hat. Übrigens der Sohn eines deutschen Kriegsgefangenen, der seine Frau aus dem Kriegsgefangenenlager mitgebracht hat.
Da sehen Sie.
Nach Bad Bergzabern in die Südpfalz. Die hatten es dann in Deutschland in den 50er Jahren ausgesprochen schwer.
Das glaube ich.
Damals schon in dieser Aggression, in der Dämonisierung. Aber immerhin, er hat das überlebt und ist sehr aktiv in dieser Städtepartnerschaft Speyer-Kursk. Aber Sie haben recht, es wird einem reisetechnisch sehr schwer gemacht, so etwas zu betreiben.
Ja. Es geht ja auch schon so, dass sie also bestimmte Zahlungen auch nicht mehr leisten können, weil ja Russland aus SWIFT rausgeflogen ist. In vielen. Also es sind lauter Stolpersteine, die nicht dazu angetan sind, auch auf kurzfristige oder mittelfristige Sicht da wieder zu einer Normalisierung oder zu einer Verständigung zu kommen.
Aber wer steckt hinter so etwas? Was muss man sich da vorstellen? Welche Kräfte sind das bei uns, die so etwas Selbstverständliches wie Kontaktmöglichkeiten zwischen Jugendlichen kaputt machen?
Das ist ein schmaler Meinungskorridor. Das ist eine politische Linie, die aus welchen Gründen auch immer ausgegeben wird und wo dann alle draufhüpfen. Es ist ja auch unbequemer auszuscheren aus diesem Meinungskorridor, weil man dann ja auch anders argumentieren muss. Es ist nicht so bequem, sich auf der Hauptstraße zu bewegen. Und vielleicht noch mal, was das Stichwort Dämonisierung betrifft. Ich finde, da gehört auch zu diese Doppelstandards, dieses Messen mit zweierlei Maß. Das halte ich für absolut schädlich, tödlich für alles, was natürlich auch von russischer Seite wahrgenommen wird.
Konkretisieren Sie das mal, was Sie...
Gibt es alle möglichen Dinge. Wenn, nehmen wir jetzt, wie die Menschen im Gazastreifen jetzt behandelt werden, dass Wasser abgedreht wird, Lebensmittel nicht reinkommen. Das wird ansatzweise kritisiert. Aber können Sie sich halbwegs vorstellen, was passierte, wenn Russland sowas macht? Es ist, wenn russische Bomben in der Ukraine zivile Einrichtungen treffen, dann ist das vorsätzliche Barbarei.
Und es wird sofort eine Meldung bei uns.
Wenn das Amerikanern in Afghanistan passiert, dann ist es ein Kollateralschaden. Mhm. Also so diese, es gibt auch viele so unterschwellige Dinge. Mhm. Ich habe in meinen Büchern habe ich meistens ganze Kapitel mit konkreten Beispielen, was man auf auch so eine Geschichte, wenn von Russland berichtet wird, also Putin hat das und das verlautbart, dann heißt es in der Regel, Putin behauptet, wenn es irgendjemand anders ist aus anderen Teilen der Welt, dann heißt es, der hat gesagt.
Das ist sehr gut, ein Hinweis auf die Sprache, da haben Sie ganz recht.
Ich bin gar nicht sicher, ob das Menschen so absichtlich so tun, bei manchen unterläuft es einen vielleicht, unterläuft es einem einfach. Das ist so im Kopf so verankert, dass es automatisch so kommt.
Bei Ihnen kommt das auch vor, die Sorge, dass es wirklich zum Krieg kommen könnte. Ich will jetzt nicht spekulieren, aber es gab ja viele Fälle, die Sie auch schildern, wo wir nahe dran waren. Mhm. Vor was haben Sie besonders, vor welcher Konstellation, die zu einem Krieg führen könnte, haben Sie besonders Angst oder was besorgt Sie besonders?
Missverständnisse. Und zwar, ich glaube nicht, dass irgendjemand, der halbwegs mit Verstand begabt ist, einen Krieg will. Mhm. Ich bin aber davon überzeugt, dass dieses abgrundtiefe Misstrauen auf beiden Seiten, wir trauen uns ja gegenseitig nur das Schlimmste zu, dass das die Basis dafür ist, dass wenn irgendetwas technisch oder wie auch immer aus dem Ruder läuft, dass dann jemand den falschen Knopf drückt, ganz platt gesagt. Davor habe ich eigentlich die meiste Angst. Das ist, was man auch nicht unterschätzen sollte, was mir in letzter Zeit besonders aufgefallen ist, dass manche politischen Aktivitäten nur getätigt werden, um keine Schwäche zu zeigen. Ja? Mhm. Oder solche Begriffe wie Gesichtsverlust oder sowas. Oder, das fürchte ich auch, dass das hin und wieder zu etwas führt, was nichts Gutes bedeutet.
Halten Sie auch die Tatsache, dass es so Nationen an der Grenze zu Russland gibt, die wir vorhin schon erwähnt haben, im Baltikum oder auf dem Balkan und in anderen Regionen, die ja ihr politisches Eigenleben haben und wo es ja sein könnte, dass Kräfte mutwillig am Zündeln sind. Das halten Sie wahrscheinlich auch für eine riskante Geschichte. Also wenn ich mir denke, ich wäre so ein Rechtsnationaler im Baltikum und in Lettland und ich hätte...
Also quasi Provokation durch Fanatiker.
Durch Fanatiker.
Ja, das gehört alles mit
in diese Schublade. Dazu. Ja. Ich meine, da gibt es große Anteile von russischstämmigen, ethnisch-russischen Menschen in diesen Ländern und ist zu befürchten, wenn denen wirklich nicht nur einzelnen Personen, sondern ihnen als Gruppe etwas angetan wird, dass es dann zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt?
Ja, aber ich glaube, dass also auf dieses spekulative Braut sollten wir uns nicht begeben. Es hat ja die Behandlung russischstämmiger in den baltischen Staaten, die war ja, als die selbstständig geworden sind, war ja unterirdisch schlecht. Und da hat ja die EU leider auch nicht so drauf geschaut, wie man normalerweise wahrscheinlich in anderen Ländern drauf geschaut hätte. Also da ist viel gelaufen, was mit den Standards der EU nicht übereingestimmt hätte.
Was können einzelne Leute tun, um dieser Dämonisierung entgegenzuwirken? Das wollte ich zum Abschluss nochmal wiederholen.
Das, was man denkt, auch zu sagen, und zwar völlig unabhängig davon, wer zuhört, finde ich, ist schon mal ein Anfang.
Danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen. Ja.